Ja, schönen guten Tag zu unserem neuen Podcast mit Koks, Knarre und kalter Platte. Und wir, das sind
Frank Goike, der Krimi-Autor.
Und Cornelia Hüppe, die Inhaberin der Krimi-Buchhandlung Miss Marple. Vielleicht habt ihr uns vermisst, weil wir waren ja jetzt schon mehrere Monate nicht mehr on air, wie man das ja so schön sagt. Ja, falls es, das habe ich jetzt noch vergessen zu sagen, falls es jetzt ab und zu mal so ein bisschen ruppelt, liegt es daran, weil wir sitzen in der Buchhandlung und ab und zu kommen Kunden und dann müssen wir immer schnell unterbrechen. Also von daher kann es sein, dass vor allem ich habe da ja immer so einen Hang zu, dass ich dann den Faden verliere und auf einmal was ganz anderes sage. Aber das glaube ich jetzt nicht. Ja, ich war und wollte euch ein bisschen erklären, warum wir uns jetzt mehrere Monate nicht gehört haben. Das hat einen Grund. Diesen Grund werden wir jetzt auch gleich erläutern und dieses Thema des Grundes wird eben auch unser Thema heute sein. Also ich habe mit Frank überlegt, was wir eigentlich so machen könnten und wenn ihr jetzt Frank gehört habt, wisst ihr dann auch, was das Thema ist. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Sache und es hat mir auch nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet, zu manchen Sachen einen anderen Zugang zur Krimiliteratur zu geben. Frank, ich freue mich, dass du hier munter, lächelnd und fröhlich sitzt. Das war in den letzten Wochen nicht so. Du möchtest uns ein bisschen erzählen darüber, oder?
Ja, also der Grund für die längere Pause war, dass ich seit 2013 ein Abonnement auf depressive Episoden habe. 2013 ging es los. Das war auch die allerschlimmste. Die hat über 7 Monate gedauert und wäre wahrscheinlich ohne Medikamente auch noch viel, viel länger hätte die angehalten. Und seitdem gibt es immer mal wieder längere psychisch bedingte Auszeiten. Und also ich kann sogar fast genau sagen, wann das begann. Und zwar, das war der 28. Oktober 2025, nachdem alles erledigt war. Also ich hatte am 25.10. eine ganz tolle Buchpremiere in Rostock, wobei da schon erste Zeichen zu sehen waren. Also ich war schwer erkältet, ich musste das alles unterdrücken, das macht man ja eigentlich nicht. Und dann hatte ich noch eine Prüfung als Parkführer in Potsdam-Babelsberg, weil da braucht man ein Zertifikat. Und nachdem das alles erledigt war, an dem Abend kam der Zusammenbruch. Und das heißt, es ging gar nichts mehr. Gar nichts mehr heißt, der Kopf ist kaputt. Also es ist wirklich so, als würde man den Kopf ausschalten. Kurz gesagt, man kann nicht denken, man kann nicht lesen, also konnte nicht lesen, ich konnte nichts vorbereiten, ich konnte vielleicht, hätte 3 Sätze schreiben können, wenn ich mich sehr gequält hätte. Ja, das ist halt eine schwierige Sache und die Episode ist auch noch nicht ausgestanden. Also es sind jetzt ja ungefähr 3 Monate und es gibt ja keine Garantie dafür, wann sie endet und ob überhaupt. Also es heißt ja deswegen Episode, weil die Hoffnung da ist, dass es vorbeigeht, aber auch dafür gibt es natürlich keine Garantie. Ja, und was sind die Symptome? Also die sind bei jedem anders. Also zum Beispiel, es gibt also die schönste Definition von Depression stammt von Emilie Fontane, der Ehefrau von Theodor Fontane. Die hat gesagt, das wäre so ein Taubheit des Gefühls. Das ist ziemlich gut, weil es gibt Phasen, wo man überhaupt nichts fühlt. Also weder Leid, noch Freude, noch überhaupt irgendwas. Das Einzige, was man empfindet, ist das Leiden unter der Empfindungslosigkeit. Zum Beispiel. Oder es gibt so eine etwas sprachlich unschöne Definition der Depression als Syndrom der Losigkeiten. Das hört sich nicht so schön an, ist nicht so poetisch, nicht so schriftstellerisch. Aber fast jedes Wort, das auf Losigkeit endet, kann man eigentlich als Symptom anwenden. Das kann Antriebslosigkeit sein, Schlaflosigkeit, Perspektivlosigkeit, Appetitlosigkeit, Freudlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und so weiter und so weiter. Also man kann das jetzt nach Belieben ergänzen. Was bei mir nicht ist, sind Suizidgedanken, die ja auch vorkommen können. Deswegen sagt man ja auch, Depression sei eine schwere Krankheit, die tödlich enden kann, weil es ja doch immer Selbstmorde gibt. Also das habe ich nicht und bei mir, und die Antriebslosigkeit fehlt mir auch. Also ich kann schon, ich könnte schon, aber ich kann nicht.
Ja, vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Und vielleicht habt ihr jetzt schon kombiniert, was unser Thema heute ist, weil wir sprechen über den depressiven Detektiv in den Kriminalromanen. Und da haben wir einiges gefunden, wobei ich muss jetzt mal so vorweg sagen, mir ist ja so dieser Ausdruck depressiv einfach manchmal zu, ja, wie soll ich sagen, einfach so, den sagt man einfach so schnell dahin, ne? Also er ist depressiv, so, ach, der ist so dunkel, er ist so depressiv, das habe ich halt oft, wenn Kunden kommen und sagen, sie möchten bloß keinen skandinavischen Kriminalroman, weil der ist ihnen viel zu depressiv immer, da dieser Ermittler, der dann darum streutzt. Das finde ich ja nicht. Also ich würde ja so, für mich habe ich so den Begriff des gebrochenen Ermittlers. Ich glaube, Frank, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz gut. Da gibt es ja auch so einige. Und der gebrochene Ermittler, ja, der ist halt einfach aus verschiedenen Gründen, weil die Ermittlerin oder Ermittler hat einen persönlichen Verlust erlitten und kommt damit nicht klar, weiß ich nicht, trinkt halt sehr viel oder hat eine posttraumatische Belastungsstörung oder einfach auch dieser Job des Ermittlers oder der Ermittlerin ist ziemlich, ziemlich krass. Also es gibt ja auch so Untersuchungen, wie viel von Kommissaren und Kommissarinnen zum Beispiel geschieden sind, weil die halt, wenn die einen Fall haben, total aufgehen und dann wochenlang einfach sich da verkriechen. Also von daher ist so dieser Begriff depressiv. Deswegen war ich zum Beispiel auch bei der Auswahl der Lektüre ein bisschen zickig und habe so für mich gesagt, nee, den würde ich nicht nehmen, den, der trinkt halt so, also Harry Hole, Joe Nesbø, das war so erst so mein erster Gedanke, ich erzähle euch ein bisschen was, aber dieses echte Depressive, das fand ich nicht. Aber wir haben einige Beispiele und bevor ihr jetzt alle abdreht, weil ihr sagt, um Gottes Willen, das kann ich heute nicht hören, aber ihr werdet merken, das ist manchmal auch ganz amüsant und wir sind trotzdem heiter. Also Miss Marple ist ja sowieso meistens heiter, Frank ist jetzt auch heiter und ja, wir werden jetzt einfach ein paar, ja zum Teil sogar ein bisschen witzige Sachen auch vorstellen.
Ja, dann fange ich mal ganz kurz an. Ich will noch mal kurz was sagen, auch so was Cornelia gesagt hat, zur Abgrenzung. Also wenn man eine depressive Episode hat, ist man auch immer damit konfrontiert, wenn man das jemandem erzählt, Sprüche zu hören. Zum Beispiel ist ziemlich charakteristisch, zur Krankheit gehört das sogenannte Morgentief. Also morgens ist es immer am schlimmsten. Und wenn man dann gesagt bekommt, ja, ich habe morgens auch immer schlechte Laune, dann habe ich schlechte Laune. Weil das ist wirklich ein gravierender Unterschied. Vielleicht kann man so sagen, also Melancholie gibt es ja auch, von der Depression abzugrenzen. Also Melancholie ist eher eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft eines Menschen. Ein Melancholiker ist eben ein Melancholiker. Und er bleibt auch ein Melancholiker. Und eine Depression ist einfach eine Krankheit. Es ist einfach eine Krankheit. Und Melancholie kann man auch nicht heilen, weil da gibt's keine Medikamente. Und Depression kann man mitunter heilen oder zumindest lindern. Als ersten habe ich mir einen wirklich depressiven Ermittler herausgesucht, und zwar Mario Conde aus den Romanen von Leonardo Padura. Ich will nur mal kurz erinnern von ihm, also seine ersten vier Werke waren dieses berühmte Havanna-Quartett. Ne, ein perfektes Leben, Handel der Gefühle, Labyrinth der Masken und das Meer der Illusionen. Und sein neuester Roman, Anständige Leute. Und da ist Conde ja schon seit mehr als 30 Jahren kein Polizist mehr, sondern er schlägt sich als Buchhändler durch, so mehr schlecht als recht, gerade auf Kuba. Aber er ist ja immerhin mit seiner Jugendliebe Tamara zusammen, aber er ist pessimistisch wie eh und je. Und ich würde heute ausnahmsweise mal ein bisschen, was wir sonst ja selten machen, ein bisschen mehr Text vorlesen, einfach weil, was der Autor so gut beschrieben hat, muss ich jetzt nicht noch zusammenfassen mit eigenen Worten. Also es geht schon los im Havanna-Quartett mit »Ein perfektes Leben«. Da spricht er bereits von der Wehmut, die ihm schon etwas zu vertraut zu werden begann. Und dann gibt es eine etwas längere Passage, die ich gerne einfach mal vorstellen würde, weil sie auch erklärt, woher düstere Stimmungen kommen, die ja zum historischen Optimismus des sozialistischen Kuba gar nicht so passen wollen. Er konnte begegnet ziemlich früh dem Ermittlungsbeamten Chorin. Der ist sowas wie eine Institution, der gehört schon quasi zum Inventar. Und der sagt zu Conde, die Arbeit hier bringt mich noch um. Seit fast 30 Jahren beteilige ich mich am Kampf. Aber jetzt kann ich nicht mehr, glaube ich. Ich kann nicht mehr, wiederholte er und sah zu Boden. Weißt du, mit was für einem Fall ich im Moment befasst bin? Mit dem Tod eines 13-jährigen jungen Teniente. Ein hochbegabtes Kind, weißt du? Hatte sich auf die lateinamerikanische Mathematik-Olympiade vorbereitet. Gestern Morgen hat man ihn vor seinem Elternhaus umgebracht, um sein Fahrrad zu klauen. Totgeschlagen haben sie ihn, zu mehreren. Was soll das nur, Conde? Wie ist so viel Gewalt möglich? Ich müsste ja an solche Dinge gewöhnt sein, oder? Aber ich habe mich bis jetzt nicht daran gewöhnt, Conde, nie. Im Gegenteil, es erschüttert mich von Mal zu Mal mehr, nimmt mich immer mehr mit. Ganz schön beschissen, unser Job. Was? Die trübe Stimmung überträgt sich natürlich auf Conde, der ja sowieso durch und durch ein Pessimist ist. Und im Handel der Gefühle im Zweiten wird Chorin auch an einem Herzinfarkt verstorben sein. Das zweite Buch, Handel der Gefühle, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, das beginnt sehr, es ist sehr heiß, es ist windig, es ist staubig und Conde ist in einer sehr, sehr schlechten Verfassung. Er empfindet so etwas wie Perspektivlosigkeit und denkt, er durfte sich der melancholischen Stimmung nicht länger hingeben und erkannte das Gegengift. Eine Flasche Rum und eine Frau. Beides je schärfer, desto besser waren das schnell und radikal wirkende Heilmittel bei einer so übernatürlichen wie übermächtigen Depression. Also hier wird das Wort sogar benutzt. Das Wort wird verwendet. Er hat wirklich eine Depression. Und wie empfindet er das? Die Depression ist eine schwere Last auf seinen Schultern, die ihn niederdrückt, wenn er sich ins Bett fallen lässt und die Augen schließt, in der Hoffnung, die Kopfschmerzen mögen verfliegen. Die Depression lastet auf den Hand- und Kniegelenken, den Fußknöcheln, dem Hals, auf seinem wie von einer gigantischen Anstrengung erschöpften Körper. Er hat nicht die Kraft, sich aufzubäumen und zu schreien. Ich scheiß auf alles, verpisst euch, und alles zu vergessen. Gegen die Depression gibt es nur ein Mittel und er kennt es, die Gesellschaft eines anderen. Finde ich eine ganz beeindruckende Stelle. Man kann sich ungefähr vorstellen, was in ihm vorgeht, was das bedeutet. Und ich finde auch, das will ich jetzt hier auch mal sagen, seine Lösung richtig. Weil der größte Fehler, den man bei dieser Krankheit machen kann, ist, sich zurückzuziehen. Das machen natürlich viele, weil es furchtbar anstrengend ist, die Wohnung zu verlassen, Leute zu besuchen, sich mit ihnen zu unterhalten, der Unterhaltung zu folgen und so weiter. Das ist eine enorme Anstrengung für das Gehirn. Ich habe mal ein Gehirn gesehen, also ein Foto von einem Gehirn, also durch ein bildgebendes Farbverfahren dargestellt. In dem Gehirn eines Depressiven waren ungefähr 2/3 des Gehirns ausgefallen. Die waren quasi schwarz. Da kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet. Ja, das Gehirn ist so mit sich selber und mit der Krankheit beschäftigt, dass es tatsächlich zu Ausfällen kommen kann. Es gibt, wissen vielleicht viele gar nicht, eine depressionsbedingte Unfähigkeit zu gehen, sich zu bewegen, ja sogar zu sehen. Es gibt eine temporäre depressionsbedingte Blindheit, weil das Gehirn einfach die ganzen Informationen nicht mehr verarbeiten kann. Ich sage das nur, damit klar wird, dass das jetzt hier mehr ist als ein bisschen schlechte Laune am Morgen. Und in seinem letzten Roman, also in Anständige Leute, kommt bei dem armen Conde noch das Phänomen der Schlaflosigkeit zurück. Eine Kundin kam kurz herein. Also es kommt nun auch noch die Schlaflosigkeit hinzu. Er ist ja jetzt so fast Mitte 60. Also eigentlich, obwohl er eigentlich auch glücklich sein könnte, sollte, sein müsste, bleibt dieser Pessimismus, das ist sozusagen eine charakteristische Eigenschaft von ihm. Und es ist eigentlich Aufbruchsstimmung in Kuba, was da geschildert wird. Obama kommt und Rolling Stones sind auf Kuba. Aber Mario, was ist mit ihm? Ihm befiel als Skeptiker ein Gefühl geradezu kosmischer Einsamkeit. Und in dieser Einsamkeit verlassen wir ihn jetzt mal. Überraschenderweise habe ich noch einen zweiten Autor, wieder Lateinamerika. Ich habe manchmal so gedacht, dass dieser Machismo, dieses unbedingt ein starker Mann sein zu wollen, was ja oft die Depression verbirgt, wie das Saufen zum Beispiel auch. Ne? Also Alkoholkonsum, das spielt ja bei Conde zum Beispiel auch eine ziemlich große Rolle. Noch eine Figur, die auch in Lateinamerika spielt, der Autor ist Paco Taibo Segundo. Und man kennt vielleicht, das ist ja eine Erfindung, also dessen Detektiv ist ja eine Erfindung, der heißt, das ist ja Privatdetektiv, Hector Berlascoaran Schein, und der ermittelt in Mexiko-Stadt. Sein Schöpfer, Paco Ignacio Taibo, ist Jahrgang 49, und er ist in Spanien geboren, aber nach Mexiko ausgewandert. Und der Privatdetektiv, das sind ja so ein bisschen postmoderne Krimis mit vielen Anspielungen auf Literatur, die mir, ich will es auch ehrlich sagen, ein bisschen auf den Geist gegangen sind, immer so dieses ausgestellte Bildungsgut. Das ist ja ein wiederauferstandener Detektiv, einäugig und mit vielen Narben. Und bei Rororo ist erschienen 1990 der melancholische Detektiv. Also hier haben wir auch einen depressiven oder melancholischen Detektiv. Ich will noch mal daran erinnern, dass da unter diesem Rubrum drei Kurzromane, ne, Verliebte Phantome, Grenzträume und verschwundene Tote, unter diesem Titel veröffentlicht wurden. Und der melancholische Detektiv sagt ja von sich selbst, ein mexikanischer Detektiv war per Definition ein lächerlicher, einsamer Unglücksfall. Und er ist auch einer dieser berühmten einsamen Wölfe. Also da gibt's eine Frau, von der er träumt, da hat er das ganze Zimmer mit ihren, oder seine ganze Wohnung mit ihren Fotos gepflastert, aber eigentlich gibt's da keine Frauengeschichten. Also der ist einsam, wie viele dieser Detektive. Allerdings hat er eine Sonderheit, er trinkt nur Coca-Cola statt Alkohol. Aber was seine Gemütsverfassung betrifft, nur ein kurzes Zitat: Wenn er antworten wollte, musste er sie dort draußen suchen, wie immer in einer Stadt, die zuweilen seine eigene war, in der er sich allerdings in den meisten Fällen wie ein Phantom vorkam. Auch er, ohne Liebe zu sich selbst, an die er hätte appellieren können. Also mangelnde Selbstliebe, auch ein Phänomen, das bei Depressionen zum Tragen kommt. Also man kann jetzt spekulieren, also die mangelnde Selbstliebe ist ja vor der Depression und nicht durch die Depression verursacht, aber vielleicht verschärft. Und dann sieht er die Lichter der Großstadt Mexico City und denkt, in letzter Zeit erschienen sie ihm wie die Beleuchtung einer Totenwache, Grablichter für all jene, die auf halber Strecke liegen bleiben, Erstochene, hinterrücks Erschossene, zu Tode Gefolterte, aus Liebeskummer Umgekommene, in Arbeitslosigkeit oder aus schnöder Angst, die verbreitetste Todesursache im DF. Also das ist der Bundesdistrikt Mexiko. Also auch hier merkt man wieder, auch warum er so niedergedrückt oft ist. Ja, diese Lebensumstände spielen ja auch eine Rolle. Also man sagt auch reaktive Depression. Das heißt, wenn Stress die Lebensumstände die Depression auslösen. Er hat ganz viele Ängste. Er schläft schlecht. Er ist einsam. Zieht sich manchmal auch Tage zurück, um nur diese Frauenbilder zu betrachten. Ich weiß gar nicht, ob die Frau überhaupt jemals existiert hat. Also dieser Rückzug, ich meine, man kann hier wirklich schon fast eine Depression bei ihm diagnostizieren. Und dann kommt dazu auch noch Angst. Die Angst, das wusste er nur zu gut, ging nicht wieder weg, wenn sie einmal ins Leben eingedrungen war, dann blieb sie für immer. Und dann, jetzt der Vollständigkeit halber, fragt man sich, es gibt einen melancholischen Detektiv, gibt es denn auch einen melancholischen Mörder? Und das hier nur der Vollständigkeit halber will ich einfach mal, gibt es tatsächlich von einem französischen Autor, François Emmanuel, also ein belgischer Autor, er ist Psychiater und Psychoanalytiker, und da habe ich es mir jetzt mal ein bisschen einfacher gemacht, da lese ich einfach kurz die Inhaltsangabe vor. Leonhard Gründ kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Vom weisen Großvater anhand der Köpfung eines Truthahns mit der Realität konfrontiert, kann sich der Museumswärter, Detektivassistent und Büroangestellte doch nicht wirklich abfinden mit den menschlichen Grausamkeiten. Fatal wirkt sich da auf sein Seelenleben der Umstand aus, dass ausgerechnet Gründ einen Mordauftrag erhält. Nicht einmal sein potenzielles Opfer kann ihm erklären, warum es eigentlich sterben soll. Und dann kommt Leonhard Gründ bei der Planung des perfekten Verbrechens auch noch der eigene Perfektionismus in die Quere. Kein Wunder also, dass der Mörder wider Willen melancholisch wird. Ja, jetzt frage ich mich, warum haben wir das aufgenommen? Der Vollständigkeit halber oder vielleicht aus Perfektionismus? Und hier nochmal, bevor ich an Cornelia übergebe, Perfektionismus ist die Top-Ursache für Depressionen.
Ja, ich habe bei einem meiner Lieblingsautoren tatsächlich einen depressiven Ermittler gefunden. Und mein Lieblingsautor oder einer meiner Lieblingsautoren ist Dion Meyer. Und ich glaube, es war damals sogar dieses Buch, was mich dazu bewogen hat, Dion Meyer von früh bis spät zu empfehlen. Und Gott sei Dank habe ich ganz, ganz viele Fans auch bekommen von ihm. Und ich wirklich, jedes neue Buch ist sofort mein Buch. Und viele von euch kennen sicherlich Bernie Kriesel, diesen populären Ermittler, der dem Alkohol nicht ganz so abgeneigt ist. Und aber beim traurigen Polizist ist im Vordergrund tatsächlich Matt Joubert, Captain beim South African Police Service. Und dieser ist depressiv. Und seine Frau ist gestorben und selbst die 2 Jahre nach dem Tod seiner Frau leidet er immer noch unter wirklich schwersten Depressionen. Und bei ihm ist es wirklich so, dass dieser Selbstmord, also dieser Suizidgedanke bei ihm unglaublich präsent ist. Und er dadurch, und das finde ich, das hat Meyer halt auch ganz super beschrieben, so weil er immer abgelenkt ist, weil er halt so fertig ist und nicht mehr möchte. Und da hat er natürlich auch, wenn irgendwelche Einsätze sind, Probleme, sich zu konzentrieren und wie es eben dann auch ist, dass er zum Beispiel auch seine Kollegen gefährdet. Und dann wird es natürlich auch ganz kritisch. Also Joubert bekommt halt auch eine Abmahnung und eigentlich ist ihm aber alles irgendwie auch ein bisschen Wurst. Und trotzdem kommt ein neuer Chef in diese Abteilung und der verordnet jetzt erstmal so diesen ganzen Kollegen Fitness. Und Joubert zum Beispiel, der kommt echt auch in so einem Fitnesskurs, was irgendwie, weiß ich nicht, fand ich jetzt schon wieder irgendwie so ganz amüsant. Und dort lernt er eben auch eine Polizeipsychologin kennen. Also diese Polizeipsychologin Hanna. Und die tut ihm anfangs auch ganz gut. Also irgendwie hat er da wieder so ein bisschen Lebensfreude. Ja, so ganz optimistisch und schön wird es dann doch nicht, aber da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber für mich war das praktisch damals, als ich den traurigen Polizisten gelesen habe, weiß ich gar nicht, so 20 Jahre her, das erste Mal, dass ich jetzt, außer bei den Klassikern, da kommen wir gleich nochmal, wirklich so einen richtig depressiven Ermittler kennengelernt habe. Und das fand ich wahnsinnig klasse von Dion Meyer, weil der hat sich das einfach getraut, ja. Der hat sich getraut, diese Figur mit all seiner Dunkelheit darzustellen. Joubert ist wirklich sehr fragil und du hast schon als Leserin immer so ein bisschen so die Sorge, oh Mann, hoffentlich musst du jetzt nicht zugucken, während er jetzt Suizid macht oder so. Also das fand ich schon sehr eindrucksvoll. Sehr eindrucksvoll fand ich auch wie er den Joubert dann auch so beschrieben hat in seiner Erschöpftheit. Und das finde ich, das hat Meyer wirklich toll gemacht. Und dadurch bin ich natürlich vielleicht jetzt auch so ein bisschen, also habe ich, wie ich anfangs gesagt habe, wirklich alle Bücher gelesen. Und interessanterweise ist es ja so, manchmal liest du ja so ein Buch und dann bist du selber so ein bisschen runtergezogen. Also das, was Kunden beispielsweise sagen, wenn sie sagen, ihnen ist das zu düster, manchmal, was die Skandinavier schreiben und so weiter. Das fand ich bei dir und Meyer nicht. Das war halt einfach so, mein Herz war bei diesem Ermittler und meine Sorge und meine Ängste und mein Verständnis. Und ich sag ja immer, wenn das ein Autor oder eine Autorin schafft, dass du halt mitleidest, dann ist es einfach gigantisch gut. Und so, das war jetzt mein Plädoyer für Dion Meyer. Ich habe auch schon mal was abgebrochen, weil mir das zu krass war. Ich weiß nicht, ob ihr noch die Bücher von Lawrence Block kennt, der ja sehr, sehr populär und wirklich auch sehr hart geschrieben hat. Und der hatte halt einen Helden, der war schwerster Alkoholiker, wirklich richtig, dass ich... Also ich habe versucht, immer schon mehrere Bücher von ihm zu lesen, aber ich musste jedes Buch abbrechen, weil das an meine Grenzen ging. Also weil ich das nicht ertragen konnte, wie das beschrieben wurde. Also das war so realistisch, und ich glaube, es ist einfach auch viel von Lawrence Block in seinen Ermittler gewesen oder in seinem Heldenprotagonisten gewesen, dass ich da wirklich, also das ging nicht, das konnte ich nicht. Und das ist eben auch so eine Sache, wo ich einfach glaube, da muss man schon manchmal auch ein bisschen aufpassen, dass es dann nicht zu tief geht. Also zum Beispiel, am Anfang habe ich ja ein bisschen was von Joe Nesbø, Harry Hole, weil das war eigentlich erst so mein Impuls, dass ich euch nochmal den Joe Nesbø ein bisschen näher bringe. Und da leide ich auch immer mit, oder litt ich immer mit, dass ich dachte, oh Harry, jetzt geh nicht an den Kühlschrank und hol dir die nächste Pulle raus oder so. Aber das war irgendwie anders, das konnte ich ertragen. Aber bei Lawrence Block, da war einfach nur alles schwarz. Und da hatte ich irgendwie so das Gefühl, wenn ich jetzt das Buch weiterlese, dann werde ich also auch nicht so gut drauf sein. Ja, ich will jetzt das Wort nicht sagen, dass ich dann depressiv werde, aber das ging mir einfach nicht so gut. Aber das war bei dem traurigen Polizisten, wenn ihr dieses Buch nicht kennt und wenn ihr einfach mal irgendwo sagt, das ist ja ganz spannend, was die beiden da jetzt erzählen, sich auch mal mit diesem Thema nochmal zu beschäftigen und wie man auch damit umgeht und wie das Leben auch dadurch beeinträchtigt wird. Ja, also ich glaube, das ist ja auch eine ganz entscheidende Sache. Dann wirklich kann ich euch dieses Buch ganz, ganz, ganz doll empfehlen.
Ja, danke schön für dieses Plädoyer. Und jetzt kommt sozusagen der abschließende Block, hätte ich vorhin gesagt. Und ich würde auch mit etwas Heiterem enden wollen. Alkohol ist ein ganz gutes Stichwort. Natürlich gibt es nicht nur depressive Detektive und mindestens einen melancholischen Mörder und vielleicht auch depressive Mörder, sondern auch depressive oder zu Depressionen neigende Krimi-Autoren. Und da habe ich Raymond Chandler uns mir mal ausgesucht, und ich habe 4 seiner Krimis, also Philip Marlowe-Krimis, gelesen. Und das hat mich auch ein bisschen runtergezogen, weil doch die dargestellte Welt ziemlich düster ist. Paar Worte zu Chandler selber. Also das war ein Autor, der auch depressive Episoden und depressive Phasen kannte, weil er ein ganz großes Problem hat. Er war so fürchterlich schüchtern, dass man ihn schon fast als Soziopathen bezeichnen kann. Das heißt, er war eigentlich Zeit seines Lebens fast immer einsam. Auch in der Ehe, obwohl er seine über 20 Jahre ältere Frau wirklich geliebt und auch unbedingt gebraucht hat. Also sie hat durch ihre Existenz quasi Anteil auch an seinem Schaffen. Das muss man auch sagen. Er konnte nicht mit Menschen umgehen. Es gibt eine Äußerung von ihm, dass er schreibt, also seine besten Freunde sind alle, die kennt er gar nicht persönlich, sondern nur durch den Briefwechsel. Also er hat ein sehr zurückgezogenes Leben. Es gab schon Freunde, die ihn auch besucht haben. Er hatte schon soziale Kontakte, aber diese sozialen Kontakte waren, glaube ich, auch oft oberflächlich. Und er hat auch sehr darunter gelitten, dass er nicht fähig war, wirkliche Beziehungen aufzubauen. Das spielt sich ja auch ein bisschen bei Philip Marlowe wieder. Auf den komme ich nochmal kurz zurück. Und es spielt eben auch Alkohol bei Chandler eine Rolle. Insbesondere nach dem Tod seiner Frau. Ich will es jetzt ein bisschen drastisch sagen, da ist er von der Pulle gar nicht mehr weggekommen, während er vorher immer mal lange Phasen hatte, in denen es ihm ganz gut ging und auch der Alkohol keine Rolle spielte, aber durchgehende Depressivität, Schlafstörung, ganz schlimm und die Einsamkeit seines Lebens. Also ich habe seine Biografie gelesen, das ist schon ein bisschen bedrückend. Und sein Held, Philip Marlowe, ist ja ein bisschen anders. Der ist viel robuster, das muss man sagen. Den kann man dreimal auf den Kopf hauen, er steht immer wieder auf. Aber ein bisschen ist er doch auch wieder wie sein Schöpfer. Alkohol spielt eine ziemlich große Rolle in seinem Leben, besonders wenn es ihm nicht so gut geht. Ich denke, erinnere an den langen Abschied, wie wichtig ihm die Freundschaft wird zu einem Mann, der eigentlich vielleicht diese Freundschaft gar nicht wert ist, weil er eben auch einsam ist. Er ist hartgesotten, also man sagt ja auch hardboiled, knallhart vielleicht, auch unbestechlich, aber manchmal auch ganz schön sentimental. Und interessanterweise verändert er sich auch. Also ich finde, mit Entwicklung in den Romanen leidet er immer mehr unter dieser rastlosen Leere, dem Mangel an menschlicher Kommunikation und der Gleichgültigkeit und Hässlichkeit in dem Los Angeles, in dem er lebt und das Chandler gehasst hat. Also er mochte diese Stadt überhaupt nicht. Und hier würde ich gerne, das ist ja, ich finde, der lange Abschied, das ist irgendwie das Meisterwerk von Raymond Chandler. Und da würde ich jetzt gerne mal eine Episode vorlesen, die das ganz gut illustriert. Also in The Long Goodbye steht Philip abends an seinem Fenster und guckt in die Stadt und denkt, 24 Stunden am Tag läuft jemand davon, läuft jemand hinter ihm her. Da draußen in der Nacht der 1000 Verbrechen sterben Menschen, werden verstümmelt, von fliegendem Glas zerschnitten, vom Steuerrad zerquetscht oder von schweren Reifen. Menschen wurden zusammengeschlagen, ausgeraubt, gewürgt, vergewaltigt, ermordet. Menschen waren hungrig, krank, gelangweilt, verzweifelt vor Einsamkeit oder Reue und Angst, waren zornig, grausam, fiebernd erregt, von Schluchzen geschüttelt. Eine Stadt nicht schlimmer als andere. Eine Stadt reich vor Leben und Stolz. Eine Stadt verloren, geschlagen und voller Leere. Also das ist doch eine ganz gute Passage, die zeigt, warum Marlowe auch, ich sag mal so ein bisschen drastisch, beginnt oder schon lange an der Menschheit zu zweifeln. Und ich würde ihn jetzt auch nicht als depressiv bezeichnen soll, aber als gebrochenen Detektiv. Ich glaube, das ist eine ganz gute Formulierung. Er ist nicht depressiv, das kann man, glaube ich, nicht sagen, würde man jetzt nicht diagnostizieren, aber diese gebrochene Existenz und eben diese Einsamkeit, die ja wirklich durchgehend ist, glaube ich, in dem allen, was wir jetzt bisher vorgestellt haben. Ich möchte kurz noch auf das Lebensende von Chandler eingehen und dann etwas Witziges lesen, sage ich mal, weil, das muss man ja auch sagen, Chandler hatte enormen Witz. Und seine Geschichten sind auch komisch, also vor allem der Wortwitz. Und das ist wahrscheinlich auch das Elixier seines Lebens, das ihm geholfen hat, zu überleben. Diesen Humor, den er ja auch hatte. Nach dem Tod seiner fast 20 Jahre älteren Frau hat er an seine Sekretärin Folgendes geschrieben. Ich bin ein verbrauchter, müder Mann. Ich habe meinen Appetit verloren und so viel Gewicht, dass ich zwei neue Löcher in meine Gürtel machen musste. Meine Sachen passen mir nicht mehr. Dann folgen wirklich Exzesse, Alkoholexzesse, auch peinliche Auftritte im betrunkenen Zustand. Er wird selber sehr krank, muss ständig zum Entzug. Und es gibt einen Brief nach dem Tod seiner Frau, da ist es mir eiskalt in den Rücken runtergelaufen, den würde ich ganz gerne vorlesen, weil da wirklich sehr unter die Haut geht und auch erklärt, warum der Mann dann danach eigentlich nicht mehr so richtig leben wollte, obwohl er noch was geschrieben hat. 30 Jahre, 10 Monate und 4 Tage lang war sie das Licht meines Lebens, mein ganzes Streben. Alles, was ich sonst tat, war nur das Feuer zum Wärmen ihrer Hände. Das ist alles, was zu sagen bleibt. Es geht schon ein bisschen unter die Haut. Deswegen, damit jetzt nicht alle in Depressionen verfallen, will ich noch eine Episode vorlesen aus der Biografie von Frank McChane. Die Chandler-Biografie, das ist so ein bisschen die Standardbiografie, damit wir doch einen etwas heiteren Abgesang, sag ich mal, haben. Die bekannteste Episode im Zusammenhang mit dem Film The Big Sleep ist Chandlers Antwort auf ein Telegramm von Hawks, in dem dieser anfragt, wer Owen Taylor umgebracht hat. Sternwoods Koch, der in der Familienlimousine 10 Fuß unter Wasser vor einer Landungsbrücke endet. Chandler musste selbst im Buch nachschauen, überlegte dann und kabelte zurück: Ich weiß nicht. Als er später noch einmal auf die Sache zurückkam, sagte Chandler, Jack Warner, der Chef des Studios, habe das Telegramm, das 70 Cent kostete, gesehen, Hawks angerufen und gefragt, ob es wirklich nötig sei, wegen so etwas ein Telegramm zu schicken. Chandlers Kommentar, auch eine Art, ein Unternehmen zu führen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass das auch eine ganz anregende Sendung, ein anregender Podcast war. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und übergebe noch mal kurz an Cornelia.
Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Frank, weil das ist jetzt auch keine Selbstverständlichkeit, einfach mal da so drüber zu plaudern. Und aber ich finde es wichtig, dass man einfach auch mal dieses anspricht und einfach auch so dieses leicht dahingesagte Wort Depression jetzt, glaube ich, auch mal ein bisschen besser definiert hat und auch mithilfe der Literatur, die wir uns ausgesucht haben, auch gezeigt haben, dass das schon immer ein Thema war. Also ob es jetzt bei Chandler war oder Padura, ne? Und jetzt. Also von daher hoffe ich, dass es nicht so trostlos für euch gewesen ist, aber Krimi-Leserinnen und Krimi-Leser sind hartgesotten, die können mit allem zurechtkommen, im Hardboiled, wie wir ja so sind. Und von daher, denke ich, überlegen wir uns für das nächste Mal was Heiteres, ne? Genau. Dann kommt ja der Frühling und alles wird grün und dann wir können auch komisch, Frank und ich, also nur, dass ihr Bescheid wisst. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Tschüss.